Auch ich möchte alle herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, wünsche uns allen gottesreichen Segen. Wir sind davon überzeugt, dass der Herr gegenwärtig ist, und da wo er ist, da ist auch Segen, da ist Heil, da ist Rettung, da ist Heilung, da ist Friede und Freude im Heiligen Geist.
Amen.
Wir sind schon durch die Lieder und durch den Psalm gestärkt worden und sind innerlich mitgegangen und fragen uns nur, ob die Dinge auch so sind, wie sie da gesungen und gedichtet wurden, ob sie so in unserem Leben Wahrheit geworden sind. Dass wir nicht nur singen oder Wort hören, sondern miterleben und dasselbe bezeugen können, was diese Menschen bezeugt haben. Aber ich glaube, das können wir von ganzem Herzen.
Amen.
Wir haben, ohne es zu übertreiben, wahrscheinlich mehr aus Gnaden mit Gott erlebt, als diejenigen, die vor 200 oder 150 Jahren oder vor 100 Jahren diese Lieder gesungen haben. Im Reiche Gottes hat es einen Fortschritt gegeben.
Amen.
Es kam mehr Licht, mehr Erkenntnis, mehr Belehrung, mehr Offenbarung. Alles hat zugenommen, gemäß dem Heilsratschluss unseres Gottes. Kommen wir zu dem Wort, das gelesen wurde, und zu anderen Schriftstellen. Ich möchte aus Psalm 27 nur kurz hervorheben, was bereits schon betont wurde. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wenn er sich uns offenbart, wird es Licht um uns her.
Amen.
Er hat selber gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Das sind seine Worte, und seine Worte sind wahr.
Amen.
Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Licht der Welt.
Amen.
Und nur wer in seinem Lichte wandelt, befindet sich in der Nachfolge Jesu Christi.
Amen.
Wer auf eigenen Wegen geht, in der Finsternis wandelt, folgt nicht dem Herrn. Denn er hat's gesagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben. Der Herr ist mein Licht und mein Heil.
Amen.
Vor wem sollt ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Schutzwehr. Vor wem sollte mir bangen? Oft geraten wir in Situationen, in denen uns bange werden könnte. Und wir fragen, wie es weitergehen und wie es enden soll. Und später stellen wir fest, dass alles Sorgen und alles Grämen und alle Angst uns nur an der Gesundheit Schaden gebracht, dem Herrn Unehre bereitet, aber nichts geholfen hat. Der Herr ist unsere Hilfe, er unser Heil, er unsere Zuversicht, er unser Trost, er unser Rat, Kraft, ewig Vater, Friedefürst, er unser Alles in allem. Uderus hatte schon erwähnt, David musste einen außergewöhnlich schweren Weg gehen. Man könnte oft fragen, warum Gottesmänner gerade solche Wege gehen müssen. Das Warum wollen wir auch aus unserem Vokabular streichen, denn es ist besser, dem Herrn zu danken und nicht warum zu sagen oder zu fragen, sondern ihm in jeder Lage zu vertrauen. Wer war es, der mich vor kurzem fragte, Bruder Frank, was ist die kräftigste Aussage im Buch Hiob. Und diese Frage ist mir noch nie gestellt worden. Das war wahrscheinlich jetzt in Salzburg gewesen und für mich auch ganz neu. Aber wie aus der Pistole geschossen, habe ich einfach gesagt, die finden wir in Kapitel 42, das letzte Kapitel. Nämlich da, wo geschrieben steht, dass Gott dem Hiob alles in doppeltem Maß wiedererstattet hat, im Vergleich zu dem, was er vorher hatte. Aber da gibt es einige Höhepunkte und natürlich auch einige Tiefpunkte. Aber selbst dann, als Hiob seinen Tiefpunkt erlebt hatte, dass nämlich das Haus abgebrannt und nur noch ein Haufen Asche übrig geblieben und die Söhne und Töchter tot waren und die eigene Frau sagte, sage Gott ab und stirb. Und er noch obendrein leiblich geschlagen war, mit Geschwüren von Kopf zu Fuß und nicht die Hände heben konnte, um zu loben und zu danken, sondern kratzen musste, weil es juckte. Ihr könnt es ja nachlesen. Und dieser Mann sagte, das Gute haben wir hingenommen. Soll mich das auch hinnehmen? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In guten Tagen kann jeder sagen, ach, Lob und Dank sei dem Herrn. Aber wenn alles zu Asche geworden ist und nichts mehr übrig geblieben ist und man selber da sitzt und äußerlich auch noch geschlagen und dann diese Worte ausrufen kann, dann ist unter Beweis gestellt, dass tief in der Seele der Glaube, die Zuversicht, die Liebe, alles war da zu Gott und hat sich in der Prüfung bewährt. Er war es, der freimütig sagen konnte, als all die Ankläger sich bei ihm einfanden, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen. Er war es, zu dem Gott der Herr im Wettersturm, im Gewitter gesprochen hat und sich ihm offenbarte. Und dann kann man sagen, Ende gut, alles gut. Der Herr hat alles gut gemacht, doppelt gut gemacht, was der Feind vorher vernichtet hatte. Nicht Knöpfe oder Knüpfe an diesen Gedanken an, möchte es nur erwähnen, ohne es zu lesen, aus Jakobus 5. Denn da wird uns gesagt, dass wir uns das Ausharren der Propheten zum Vorbild nehmen sollen, die geduldig harrten, obwohl sie nicht sahen, was sie verkündigten. Aber sie sind entschlafen in der Überzeugung, dass das, was Gott durch ihren Mund gesprochen hat, Wahrheit werden wird und eintreten würde. Aber dann fest Jakobus zusammen und stellt uns Hiob als Vorbild vor Augen und schreibt, sehet euch das Ende Hiobs an, das Gott ihm bereitet hat. Wir werden, und das behaupte ich, in gleicher Weise eine Wiedererstattung in doppeltem Maß erleben. Amen. Wenn jemand Jakobus 5 richtig liest, dann wird er einige Male den Satz finden, der Herr ist nahe oder das Kommen des Herrn ist nahe. Das Wort steht tatsächlich in Verbindung mit dem Kommen des Herrn. Hier in diesem Wort, das wir im Psalm 27 mitgelesen haben, möchte ich noch schnell auf Vers 4 kommen. Nur eins erbitt ich vom Herrn. Danach trag ich Verlangen. Wonach tragen wir Verlangen? Ich lese weiter. Dass ich weilen möge im Hause des Herrn mein ganzes Leben hindurch, um anzuschauen die Huld des Herrn. Ein wahres Kind Gottes, das mit Gott verbunden ist, wird einen Hauptrang haben, und der wird darin bestehen, unter dem Schall des Wortes Gottes im Hause Gottes zu sein, um zu hören, was Gott uns zu sagen hat.
Amen.
Wem dieser Drang fehlt, der bitte Gott um ein neues Erlebnis.
Ja.
Der bitte Gott um neuen Eifer, neue Hingabe, neue Weihe, alles, so dass es sein möge, wie der Herr es haben will. Danach trag ich Verlangen, dass ich weilen möge im Hause des Herrn mein ganzes Leben hindurch. Noch ganz kurz Vers 7 und Vers 8. Höre mich, Herr, laut ruf ich zu dir. Ach, sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz hält dein Gebot dir vor. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, o Herr, dein Angesicht.
Amen.
Gott hat Verheißungen gegeben. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Ach, sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz hält dein Gebot dir vor. Nicht nur meine Lippen, sondern mein Herz. Der Mensch glaubt mit dem Herzen und bekennt mit den Lippen, was er mit seinem Herzen glaubt.
Amen.
Deshalb konnte Paulus sagen, ich glaube, darum rede ich.
Amen.
Er glaubte in seinem Herzen und sprach es aus. Es kam über seine Lippen. Genauso muss es mit uns sein. Der Glaube muss durch die Predigt in unserem Herzen bewirkt worden sein. Und dann bezeugen wir es mit unseren Lippen. Mein Herz hält dein Gebot dir vor. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, o Herr, dein Angesicht. Auch wir suchen heute das Angesicht des Herrn.
Amen.
Auch wir tragen heute Verlangen danach, sein Wort zu hören und von ihm gesegnet zu werden. Ich musste angesichts dessen, was sich speziell in den afrikanischen Ländern tut, an Psalm 117 denken. Psalm 117, wahrscheinlich der kürzeste Psalm, den es überhaupt gibt, aber doch sehr aussagefreudig und reich. Psalm 117. Lobet den Herrn, ihr Heiden alle. Preiset ihn, ihr Völker alle. Denn machtvoll waltet über uns seine Gnade. Und die Treue des Herrn wird ewiglich. Halleluja.
Amen.
Nicht nur das Volk Israel, sondern alle Völker, Sprachen und Nationen sind in das Heil Gottes mit eingebettet worden. Und bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er ruft aus jedem Volk und jeder Sprache. Und alle, die zu ihm kommen, sind ihm angenehm. Lobet den Herrn, ihr Völker alle. Preiset ihn, ihr Heiden oder ihr Völker alle, denn machtvoll waltet über uns seine Gnade. Ich meine, dass wir das aufrichtig sagen können. Alles ist Gnade. Aus Gnaden sind wir gerettet worden. Aus Gnaden sind wir wiedergeboren worden. Aus Gnaden, aus Gnaden, aus Gnaden ist alles, was mit uns geschah, geschehen.
Amen.
Selbst jede Offenbarung des Wortes und des Geistes ist uns aus Gnaden geschenkt worden. Keiner hat sich anstrengen müssen, keiner hat's erarbeitet. Es ist uns von Gott aus Gnaden geschenkt worden. Ich möchte von Abraham lesen, in dem ja alle Völker gesegnet werden sollten, in seinem Samen gesegnet werden sollten. Paulus führt ja dann später aus, dass dieser Same Christus ist im Galaterbrief. Aber zunächst lese ich aus 1. Mose 22. 1. Mose 22 von Vers 15. Hierauf rief der Engel des Herrn, dem Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her, die Worte zu: Ich schwöre bei mir selbst, so lautet der Ausspruch des Herrn, darum, dass du so gehandelt und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Gestade des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, zum Lohn dafür, dass du meiner Aufforderung nachgekommen bist.
Amen.
Welch ein wunderbares Zeugnis hat Gott hier seinem Knecht Abraham ausgestellt. Er hat nicht nur geglaubt, er hat geglaubt und im Gehorsam getan, was Gott, der Herr, ihm sagte.
Amen.
Und so ist der Glaube vollkommen geworden. Durch die Werke. Nicht durch Gesetzeswerke, die wir nach Willkür tun, sondern in das durch die Tat Umsetzen des Wortes Gottes. Wir müssen das Wort Gottes in die Tat umsetzen,
Amen,
wenn wir es glauben.
Ja.
Und das geschieht im Gehorsam.
Ja.
Wenn der Gehorsam dem Glauben hinzugefügt wird, dann kann Gott nicht anders als segnen. Und das hat er bei Abraham getan und bei uns allen bis auf den heutigen Tag.
Ja.
Es steht hierauf, rief der Engel des Herrn, dem Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her die Worte zu: Was mich bei all dem Lesen dieser Ereignisse besonders berührt, ist doch die Tatsache, dass Gott, der ja seinem Wesen nach Geist ist, sich aber sichtbar offenbarte, gesehen, gehört und erlebt wurde. Es gab Menschen auf Erden, mit denen Gott, der Herr, sprach, denen er Weisungen gab, die Gemeinschaft mit ihm hatten. Und wenn wir heute hören, wie Menschen Gott leugnen, was würden da die Propheten sagen? Was würde Abraham sagen, wenn jemand zu ihm käme und ihm andeuten würde, es gibt keinen Gott? Er würde sagen: Schweige, ich habe Gott erlebt. Ich habe den Herrn gesehen. Ich habe seine Stimme gehört.
Amen.
Dort in Mamre, dort und dort und dort.
Amen.
Auf dem Berge Moria und wo immer es war. Er würde sagen: Schweiget alle ihr Atheisten und bittet Gott darum, dass er sich euch offenbart. Denn mir hat er sich geoffenbart.
Amen.
Wenn wir all diese Zeugen Gottes aufrufen würden, das ist ein ganzes Heer, eine ganze Wolke. So schreibt der Mann Gottes im Hebräerbrief: Da wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, wahre Zeugen, nicht falsche Zeugen, die Lügen erfinden, sondern wahre Zeugen, die sagen können, wann und wo sie Gott erlebt haben.
Amen.
Wann und wo sie seine Stimme gehört haben. Wann und wo er sich ihnen offenbarte. Solche Menschen hat es auf dieser Erde gegeben. Und solche Menschen gibt es heute noch. Und ich wünschte, dass wir alle Gott neu erleben.
Amen.
Aber wirklich übernatürlich erleben. Das vom Himmel her durch den Geist Gottes gewirkt, aufgrund des Wortes, in der bluterkauften Schar, Erlebnisse mit Gott wären, die keiner mehr anzweifeln könnte. So sicher und so gewiss, wie sie damals erlebt werden konnten. Die Frage, können wir Gott so bestimmt erleben? Ist das möglich?
Amen.
Amen. Es ist möglich. Und ich sage es euch, wer zum Samen Abrahams gehört, wer wirklich gläubig geworden ist durch eine Erfahrung mit Gott, der wird sein Erlebnis genauso mit Gott machen, wie es alle, durch die Gott gesprochen hat, mit ihm gemacht haben. Nur dann sind wir wirklicher Same Abrahams, der dann die Verheißung Gottes nicht nur gehört und geglaubt, sondern erlebt, erfahren hat. Gott hat uns gesagt, dass wir nicht schwören sollen. Steht in der Bergpredigt, steht auch im Jakobus. Aber er selber hat sich unter einen Eid gestellt und sagt, ich schwöre bei mir selbst. So lautet der Ausspruch des Herrn. Er wollte dem Abraham die letzte Gewissheit, das absolut, mit auf den Weg geben. Und sagte, ich schwöre bei mir selbst. Menschen, die an drei verschiedene Personen glauben, vermissen hier, dass er weder bei dem zur Rechten oder bei dem zur Linken geschworen hat. Er schwur bei sich selber. Denn da war keiner zur Rechten und keiner zur Linken. Er war auf dem Thron. Und hier besucht er Abraham. Er schwur bei sich selber. Er, der Herr, der lebendige Gott. Und hat so dem Abraham das absolut mit auf den Weg gegeben. Ich wundere mich gar nicht, wenn dann geschrieben steht, Abraham glaubte Gott. Und er schaute auf den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Und hat die Dinge, die noch nicht waren, bezeugt, als seien sie schon. Und Gott hat es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. O Kinder Gottes, Same Abrahams, wollen wir nicht auch Gottes Wort als unser Absolut hinnehmen?
Amen.
Wollen wir nicht im Glauben auf die Verheißungen Gottes stehen oder uns darauf stellen und sagen, Herr, wir glauben dir von ganzem Herzen. Du hast nicht nur bei dir selbst geschworen, du hast einen neuen Bund aufgerichtet, denn so hat unser Herr gesprochen. Dies ist der neue Bund in meinem Blute. Er hat ein Volk des neuen Bundes. Ein Volk, das sein Wort als das Absolut empfangen hat. Und in Verbindung mit Gott, aufgrund des Wortes, können wir uns im Glauben auf jede Verheißung, die er gegeben hat, stellen. Und wir wissen, dass Gott alles kann, aber sein Wort brechen kann er nicht. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit.
Amen.
Da kann kommen, was will. Wir haben es im Psalm, was war 27 gelesen. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Dann spricht der Herr weiter. Darum, dass du so gehandelt, nicht nur geglaubt, darum, dass du so gehandelt und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommenschaft überaus zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand und wie den Sand am Gestade des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Ihr wisst ja, was das bedeutet. Nicht die Feinde beherrschen uns oder besiegen uns und regieren über uns, sondern der göttliche Same ist dazu bestimmt, Vollmacht über alle Gewalt des Feindes zu haben. Wir sollen die Tore der Feinde besitzen. Und wir müssen uns auf dieses göttliche Recht besinnen und nicht nur uns angreifen lassen und dann jammern und wehklagen, dass der Feind mal wieder zugeschlagen hat, sondern, wie man es im Volksmund sagt, der Angriff ist die beste Verteidigung, dass wir wirklich im Namen des Herrn die Tore der Feinde besitzen. Und wann besitzen wir die Tore der Feinde? Wenn die Feinde besiegt worden sind.
Amen.
Vorher nicht. Vorher gehen die aus und ein. Vorher machen die auf und zu. Aber wenn sie besiegt worden sind, dann besitzen wir die Tore der Feinde. Nicht nur unsere Tore, die Tore der Feinde. Das bedeutet, dass Gott seinem Volke den Sieg aus Gnaden gegeben hat.
Amen.
Und ihr könnt zu Kapitel 13 und 14 zurückgehen, als Lot gefangen genommen hinweggeführt wurde, hat sich Abraham mit einigen Leuten, die gar keine Kriegsmänner waren, auf den Weg gemacht und hat all die Feinde besiegt, weil Gott mit ihm war und hat die erbeutete Beute zurückgeholt. Gott gab ihm den Sieg. Und nachdem der Sieg vollkommen durchgeführt wurde, ist der Herr selber als Melchisedek, der ihm den Sieg verliehen hat, ihm entgegengegangen mit Brot und Wein, um das Mahl mit ihm zu halten.
Amen.
Es wird eine Sieger- und Überwinderschar geben, die am Ende den größten Sieg Gottes erleben wird, um dann anschließend beim Herrn das Mahl zu feiern, wie der Herr es damals mit Abraham gefeiert hat. Wir sind nicht dazu bestimmt, vom Feind beherrscht zu werden. Wir sind dazu bestimmt, die Tore der Feinde in Besitz zu nehmen.
Amen.
Der Herr hat gesiegt. Und wenn er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ja, dann frage ich euch, wie viel Gewalt der Satan dann noch hat. Und ich sage euch auch genau, wie viel, damit ihr es auch für immer wisst. Nämlich so viel, wie ihr ihm zuschreibt. Mehr nicht. Wenn ihr überzeugt seid, dass er besiegt wurde, dass er entwaffnet wurde und dass alle Feindesmächte an den Pranger gestellt wurden und dass Gott in Christo den Sieg hier auf Erden über Satan und die Macht Satans vollbracht hat, wenn das unser Glaube ist, dann ist das der Glaube, der als Sieg schon die Welt überwunden hat. Dann ist es nicht mehr deine Anstrengung, sondern dann kommt Freude auf in deinem Herzen, ohne Anstrengung. Dann schaust du auf das, was Gott in Christo am Kreuz auf Golgatha getan hat.
Amen.
Darüber braucht man besonders den Kolosserbrief und den Epheserbrief zu lesen, dass er wirklich alle Mächte entwaffnet hat und sie an den Pranger gestellt, über sie triumphierte. Glaubt ihr das?
Amen.
Er hat triumphiert, er hat besiegt. Er hat sogar die Hölle, den Satan, den Tod, er hat alles besiegt. Satan hat im Grunde genommen gar keine Macht mehr. Zumindest nicht über uns. Nicht über uns. Aber der Unglaube und der Zweifel öffnet ihm die Tür. Und dann beginnt der große Jammer. Deshalb sind wir zum Glauben aufgerufen worden. Wir sind dazu von Gott bestimmt, ihm zu glauben. Denn so steht's geschrieben. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Wem wollen wir glauben? Wir wollen Gott glauben.
Amen.
Und Gott hat gesiegt. Und Gott kann nicht anders, als den Sieg den er schon geschenkt hat, aus Gnaden all denen verleihen, die sich auf seine Seite stellen, die sein Wort hören, die gehorsam tun, was er von uns fordert. Und wir sollen die Pforten der Feinde besitzen. Weiter steht hier in Vers 18, und in deiner Nachkommenschaft sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, zum Lohn dafür, dass du meiner Aufforderung nachgekommen bist. Wir wissen, den geistlichen Hinweis auf Christus, unseren Herrn, lasst mich da aus Galater 3 lesen. Galater 3 von Vers 6. Hier steht, wie bei Abraham, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ihr erkennt also, die Gläubigen sind Söhne Abrahams. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt.
Amen.
Nicht nur Verheißung, sondern die Verheißung des Heils,
ja,
der Gnade, der Vergebung. Gott hat schon im Alten Testament durch all diese Vorschattierungen angedeutet, was im Neuen Testament in Christus Realität werden würde. Ihr wisst ja, in diesem Kapitel, nämlich im dritten Kapitel, in Vers 16, steht deutlich, dass mit dem Samen Christus in der Einzahl gemeint ist. Und wir in diese Einzahl mit eingeschlossen wurden. Ich lese Galater 3, Vers 16. Nun sind aber die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen in der Mehrzahl, sondern mit Bezug auf einen einzigen und deinem Samen, und das ist Christus. Ich könnte zu Jesaja 53 gehen und zu anderen Stellen, wo geschrieben steht, wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird, dann wird er Samen sehen und in die Länge leben. In Christus hat Gott einen neuen Anfang aus Gnaden gemacht. Er, der Same, der schon in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt wurde, der durch das Weib kommen würde, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Er, Gott in Menschengestalt, hier geoffenbart, in diese Welt hineingeboren, damit wir aus dieser Welt herausgeboren werden können, nämlich durch den Geist Gottes, um göttliches Geschlecht aus Gnaden zu werden. Lesen wir hier weiter oder noch einmal in Kapitel 3, Vers 6. Wie bei Abraham, er glaubte Gott. Wir haben gesehen, er glaubte und gehorchte. Er glaubte, was Gott sagte und tat, was Gott gesagt hatte. Und darauf ruhte der Segen Gottes. Und dann gab Gott ihm das Absolut. Viele reden in dieser Zeit vom Absolut und wissen gar nicht, was sie sagen. Das Absolut ist Gottes heiliges Wort,
Amen,
das dir persönlich so lebendig wird, als hörtest du es zum ersten Mal frisch aus dem Munde des lebendigen Gottes.
Amen.
Dass es nicht ein Verkündiger ist, der dann noch etwas sagt, sondern dass Gott direkt zu uns redet und wir sein Wort in uns aufnehmen. Dann geht's weiter. Er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Sagt mir und ich sage euch, was wird uns bei Gott, ja vor Gott angerechnet? Irgendeine Tat, die wir vollbracht hätten? Was wird uns angerechnet? Der Glaube. Aber nicht nur ein Glaube, sondern der Glaube an die verwirklichte Erlösung Gottes in Jesus Christus. Der Glaube muss einen Bezugspunkt haben. Der Glaube schwebt nicht irgendwo. Der Glaube ist verankert. Es ist der Glaube Jesu Christi. Es ist der Glaube an das am Kreuz vollbrachte Erlösungswerk, das es ohne den Erlöser ja gar nicht geben würde. Also der Glaube an den Herrn selber, an den König der Könige. Das unterscheidet uns von allen anderen, die auch sagen, sie glauben. Wenn der Moslemführer zu seinen Leuten spricht, dann spricht er sie als die Gläubigen an. Und sie glauben ja auch, was ihnen gesagt wird. Und so könnten wir von der größten Kirche bis zur kleinsten Freikirche den Weg hindurchgehen und alle sagen, wir glauben, wir glauben. Aber wer glaubt, wie die Schrift sagt? Wer glaubt Gott? Wer handelt nach dem, wie die Schrift sagt? Wer tut, wer gehorcht? Wer stellt seinen Glauben Gott gegenüber unter Beweis? Zu sagen, ihr lieben Gläubigen, wenn Sie nach Fatima gehen, sind Sie alle gläubig, gehen Sie nach Lourdes, sind Sie alle gläubig, gehen Sie nach Altötting, sind Sie gläubig, gehen Sie nach Czestochowa, sind Sie gläubig. Überall kommen die Gläubigen zusammen. Ja, was glauben Sie? Was glauben Sie? Gott will Menschen haben, die er ansprechen kann, mit denen er einen Bund machen kann. Menschen, die ihm glauben, ihm vertrauen, ihm gehorchen, die auf seiner Seite stehen. Gott will doch kein frommes Theater, hier oder dort. Er will Menschen wie Abraham, mit denen er reden, die er segnen und die ihm gehorchen, die ihm glauben. Solche Menschen will Gott haben und solche Menschen will er aus uns machen. Denn so steht's geschrieben. Er will solche Leute aus uns machen, die in seinen Wegen wandeln. Abraham war ein solcher Mensch. Und es gab viele andere, die in seinen Wegen wandelten. Wieder gefällt uns der 8. Vers besonders. Hier steht geschrieben, weil die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt. Ja, die Schrift hat das vorausgesehen, was Gott vorausbestimmt hat. Und Gott hat es niederschreiben lassen, damit wir sein Zeugnis haben und nicht mehr hin und her bewegt und geworfen werden, sondern tatsächlich glauben können, wie die Schrift gesagt hat, und unser Absolut finden. Und dann nicht mehr bewegt werden können, was immer kommen mag. Diese Männer Gottes hat keiner mehr hin und her bewegen können. Sie wussten, wer zu ihnen geredet, wer sich ihnen offenbart, wer Verheißungen eingelöst hatte. Sie wussten, an wen sie glauben. Ich wage zu sagen, auch wir wissen, an wen wir glauben. Wir glauben an denselben Herrn, der zu Abraham gesprochen hat. Er ist der Ich Bin. Und der sein wird in alle Ewigkeit. Ihr erkennt also, schreibt Paulus, die Gläubigen sind Abrahams Söhne, weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen, um welches Glaubens willen? Um des Glaubens an Christus willen, denn er ist doch der Bezugspunkt unseres Glaubens. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Wir haben das Wort vom Kreuz, das Wort von der Versöhnung Gottes mit der Menschheit, das Wort, das Evangelium von der Vergebung. Wir haben nicht nur ein Evangelium, wir haben das Evangelium Jesu Christi.
Amen.
Viele reden vom Evangelium. Der Papst tut's auch. Aber wir haben das Evangelium Jesu Christi. Viele sagen, ja, Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Ja, das ja, aber doch bitte noch ein bisschen mehr. Das Evangelium Jesu Christi, bedeutet nicht nur frohe Botschaft, auf Christus bezogen, die frohe Botschaft Gottes, dass Gott in Christo die Welt mit sich selber versöhnt hat. Eine frohe Botschaft, die an Christus rechts und links vorbeigeht, die nützt keinem Menschen etwas. Aber diese frohe Heilsbotschaft, die Heilsbotschaft, das ist die frohe Botschaft. Und wenn sie nun schon frohe Botschaft ist und uns Heil gebracht hat, dann sollten wir auch froh werden, stimmt's?
Amen.
Dann sollten wir froh werden. Wenn wir Gott erlebt haben und die Gewissheit in uns tragen, dass wir eine Begegnung mit ihm hatten, wie Abraham sie hatte, dann sollte die frohe Botschaft uns froh machen und die Heilsbotschaft uns das Heil gebracht haben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus hat ja immer wieder das Wort Heilsbotschaft verwendet, und es ist ja Evangelium, Botschaft des Heils, frohe Botschaft vom Heil, von Christus. Das heißt hier eben doch noch weiter, Willen um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Somit empfangen die, welche aus dem Glauben sind, den Segen zugleich mit dem gläubigen Abraham.
Ja.
Steht geschrieben, dann werden wir mit Abraham, Isaac und Jakob am Tisch sitzen und das Mahl mit dem Herrn halten. Wer wird diese Überwinderschar sein? Eine Schar, die wie Abraham Gott glaubte und tat, was er befohlen hat, die Gehorsam oder durch Gehorsam unter Beweis stellte, dass sie Gott geglaubt hat, um so dem Herrn Ehre zu bereiten. Und wir sehen, dass Gott auch in diesen Tagen eine solche Schar herausgerufen hat und noch weiterhin herausruft. Wir sind doch nicht hier, um nur ein bisschen Zeit zu vertreiben und einen Gottesdienst zu gestalten, in dem ein bisschen gesungen und ein bisschen gepredigt wird. Wir sind hier vor dem Angesicht Gottes und möchten mit ihm eine Begegnung haben,
Amen.
Ihn erleben,
Amen.
Von seinem Wort durchdrungen, von seinem Geiste berührt werden, erneuert, erfüllt, versiegelt werden und sein Wort als unser absolut nehmen, das Fleisch in uns wird, uns durch Mark und Bein geht und niemand uns das, was Gott uns geschenkt hat, nehmen kann. Solche Leute will Gott aus uns machen. Ich glaube ganz bestimmt, dass die gesamte Zubereitungszeit, die uns lange vorkommt, ein mühseliger Weg, ein beschwerlicher Weg, aber ein Weg Gottes, um uns dahin zu bringen, wo er uns hinhaben möchte, nämlich im völligen Glauben und Gehorsam, dem Herrn zur Verfügung zu stehen und ihn schalten und walten zu lassen. Tun, was er geboten hat. Jesus sagte, ihr seid meine Jünger, wenn ihr tut, was ich euch befohlen habe.
Amen.
Man könnte viele Bibelstellen nehmen, aber wahre Jünger tun, was ihr Meister gesagt hat. Denn so hat er gesprochen, ihr nennt mich Herr und Meister, und ich bin es auch. Könnt es ja nachlesen.
Ja.
Und dann sagt er hinterher, wenn ihr dieses wisst,
ja.
Selig seid ihr, so ihr danach tut.
Amen.
Ihr könnt es nachlesen. In Johannes 13 steht's geschrieben. Gott will solche Leute aus uns machen, zu denen er reden, denen er sich offenbaren kann, die ihm glauben und die tun, was er gesagt hat und die sein Wort als ihr absolut auf- und annehmen und im Glauben vorwärts schreiten. Ich bin überzeugt, dass der Herr uns heute gesegnet hat.
Amen.
Und dass sein Wort nicht nur an unsere Ohren gedrungen ist, sondern unsere Herzen erreicht hat. Und heute werden wir wirklich im innigen Gebet dem Herrn dafür danken, dass er sich uns so offenbart hat wie dem Abraham.
Amen.
Dass wir Gottes Offenbarung in Christo erkannt haben. Und das, damit beginnt es ja. Und es steht geschrieben, wie sollte er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Abraham, ein Gesegneter des Herrn. Sein Same soll die Tore der Feinde besitzen. Wir sind der göttliche Same jetzt hier auf Erden. Und wir sehen die Feindesmacht als besiegt an und halten uns daran, dass Jesus Christus der Sieger von Golgatha ist. Und wir stellen uns auf sein Wort. Und das ist unser Absolut. Und da kann Satan nichts hin und her schieben. Denn das ist ein Felsen, eine Offenbarung, die nicht beweglich ist. Und auf diesem Felsen, sagte der Herr, will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Im Gegenteil, die Pforten der Hölle sind überwältigt worden. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dank sei Gott, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
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 Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Singen wir, Jesus ist Sieger. Halleluja, preis sei Gott.
Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für mich hat Jesus den Sieg schon bereit. Halleluja, Halleluja, er erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein.
Herr unser Gott, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du allein wahrer Gott, allein lebendiger Gott, der sich offenbart hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Dir sagen wir Dank heute in diesem Gottesdienst, denn du hast durch dein Wort zu uns geredet. Dein Wort ist Geist und Leben. Dein Wort kehrt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu du es sandest. Lehre uns heute, dein Wort als unser Absolut zu nehmen und dir die Ehre zu geben, im Glauben in deinem Namen zu tun, was du befohlen hast. Nimm uns hin, o Herr, weihe uns dir, mein Gott, reinige und heilige uns. Mach aus uns Menschen, die in deinen Wegen wandeln, deinen Willen tun, deine Kraft erleben. Menschen als göttlichen Samen des Glaubens und des Geistes. Eine Schar, in der du dich offenbaren kannst. Herr, wir bitten für alle, die in Not sind, dass die Verlorenen gerettet, die Gebundenen befreit, die Kranken geheilt und die geistlich Schlafenden erweckt werden. Mein Gott, offenbare du dich in deiner Kraft unter deinem Volke zur Ehre und zum Preise deines heiligen Namens. Halleluja! 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 Preis und Dank sei unserem Gott, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen.